Klimawandel und Umweltkatastrophen, die haben wir ja immer schon wahrgenommen, aber die waren ja immer woanders, ganz weit weg. Seit diesem Sommer ist das anders.
Die Flutkatastrophe Mitte Juli in Deutschland. Orte überflutet, Häuser weggespült, Straßen und Brücken zerstört. Mindestens 184 Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sterben. Auch in Aachen haben die Ereignisse in der Region die Menschen erschüttert.
Die haben mich tief getroffen, weil ich viele Bekannte habe in diesem Umkreis.
Wir haben vieles mitbekommen. Also wir wohnen ja hier in Aachen und Umkreis Stolberg und alles. Und ist auf jeden Fall traurig zu hören, leider. Wir haben auch geholfen, wo wir nur konnten.
Irgendwie ist es nicht real und wenn es hier um die Ecke ist, ist es einfach was völlig anderes. Ich habe ein kleines Kind, die wird hoffentlich auch noch eine schöne Erde haben und hoffentlich auch Kinder kriegen können, die sie hier aufziehen kann.
Frau Schulze, was sagt denn die Bundesumweltministerin dieser jungen Mutter? Auf welche Veränderungen, auf welchen Verzicht, auf welche Opfer sie sich selbst einstellen muss, damit der Wunsch in Erfüllung geht für ihre Kinder, ihre Enkelkinder?
Erstmal will ich sagen, dass das wirklich eine dramatische Situation in den Regionen war. Ich war da selber vor Ort und alle, die das gesehen haben, wissen, dass wir das überhaupt gar nicht alles wiederherstellen können. Ja, da haben Menschen alles verloren. Da sind ganz viele Menschen ums Leben gekommen und es ist eine wirklich dramatische Situation. Das zeigt aber auch, die Klimaveränderungen sind nicht woanders. Sie sind in Deutschland angekommen und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir uns anpassen müssen an das, was wir nicht mehr verändern können.
Ich glaube, das haben viele Menschen begriffen.
Ja,
meine Frage war, was sagen Sie konkret einer Mutter, die sagt, ich wünsche mir, dass diese Erde für meine Tochter, die da im Kinderwagen liegt und für deren Kinder noch lebenswert bleibt. Auf welchen Verzicht muss sich diese Mutter einstellen? Wünschen kann man das, ja, aber was wird ihr selbst abverlangt?
Ich glaube, es geht weniger um Verzicht, sondern es geht darum, dass wir Dinge anders machen. Indem wir aufs Handy verzichten oder indem wir auf die Telefonzellen verzichtet haben, haben wir mit dem Handy was ganz Neues gewonnen. Indem wir jetzt auf Autos mit Verbrennungsmotor verzichten, gewinnen wir mit der Elektromobilität was Neues. Das wird nicht alles einfach werden, das wird eine schwierige Veränderung werden, aber es ist eine, die wir meistern können.
Können Sie mir kurz sagen, welchen Umweltgewinn es bedeutet, wenn wir keine Telefonzellen mehr haben, sondern Handys mit seltenen Erden, mit Akkus und anderem?
Ich wollte beschreiben, dass es eine Veränderung gibt. Wir haben über 200 Jahre lang unsere ganze Industrie auf Kohle, auf Gas aufgebaut. Das ist das Industriezeitalter, was uns heute noch prägt. Und jetzt werden wir das in 25 Jahren verändern. Wir werden treibhausgasneutral werden. Und das bedeutet, dass wir Dinge vollkommen anders machen werden. Das heißt nicht, dass man verzichtet. Es reicht nicht zu verzichten, sondern dass wir Dinge anders machen. Gebäude anders heizen, anders mobil sind, die Industrie umstellen, damit sie CO2-frei produzieren kann. Das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Das muss uns in den nächsten 10 Jahren gelingen.
Frau Brünger, Sie sind Sprecherin von Fridays for Future, sind 19 Jahre alt und vermutlich in dieser Runde noch am längsten mit diesem Planeten beschäftigt. Sie werden auf dieser Erde hoffentlich noch sehr lange sein. Macht sich die Umweltministerin ehrlich genug, wenn sie auf die Frage, was muss die junge Mutter, die diesen nachvollziehbaren Wunsch hat, selbst an Verzicht bringen, wenn sie sagt, es geht nicht um Verzicht, es geht nur um Andersmachen?
Ich glaube, man prüft das am besten natürlich daran, was die Umweltministerin in der letzten Legislaturperiode, wo sie ja in Deutschland regiert hat, getan hat. Wie weit sind wir im Klimaschutz gekommen? Und da ist die ernüchternde Bilanz, dass das ganz schön wenig ist und dass es da auch eine ganz, ganz große Unehrlichkeit von Seiten der Politik gab und dass es diese Unehrlichkeit auch immer noch gibt, auch in diesem Bundestagswahlkampf, wo die meisten Parteien nicht ehrlich darüber sind, wie groß diese Krise ist, in der wir gerade stecken, und auch nicht ehrlich darüber sind, wie groß die Transformation sein muss, um da rauszukommen.
Und das heißt auch, wie groß das Engagement, wie groß der Verzicht, wie groß auch persönliche Opfer sein müssen.
Also ich finde, das ist
eine. Oder schrecken Sie auch vor dem Begriff Verzicht, Opfer zurück?
Also ich glaube, das wird immer so gesagt, um ein Argument zu haben, warum wir jetzt keinen Klimaschutz machen sollen. Und am Ende ist das aber ja eine Kostenabwägung. Und zwar die Frage ist, wie hoch sind die Kosten? Wie viel kostet das wirklich jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt? Wie viel kostet das jeden einzelnen Menschen hier in Deutschland, wenn wir jetzt keinen Klimaschutz machen oder wenn wir welchen machen? Und was da am Ende unterm Strich bei rauskommt, ist, dass das eine riesengroße Gefahr auf allen Ebenen ist und die auch viel, viel größer ist, als sozusagen, was bedeutet das jetzt, wenn wir Klimaschutz umsetzen, wenn wir es eben nicht machen. Das sind gesundheitliche Risiken, die auch hier in Deutschland eine reale Gefahr sind. Das sind auch Sorgen dafür, dass wir vielleicht irgendwann keine stabile Trinkwasserversorgung mehr in diesem Land haben.
Sie beschreiben die Sorgen, aber ich möchte bei Ihnen auch nochmal nachfragen. Also wir alle wissen doch insgeheim, dass man auch Opfer bringen muss, dass man einfach nicht so weitermachen kann. Warum scheuen Sie auch als
Nein, lassen Sie es mich so sagen. Natürlich werden sich wahnsinnig viele Dinge ändern. Und zwar auch in dem Leben von jedem einzelnen Menschen. Und da ist aber, glaube ich, immer die große Frage, was ja immer erzählt wird, ist, dass es jetzt darum geht, dass sich jetzt die einzelne Person, die sich jetzt zum Beispiel diese Sendung anguckt, sagen muss, ich darf jetzt kein Steak mehr essen. Oder ich darf jetzt nicht mehr in den Urlaub reisen. Oder ich muss irgendwie, darf jetzt nur noch unverpackt einkaufen gehen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung, die man da an BürgerInnen abgibt. Und natürlich auch eine große Last, mit der man gar nicht klarkommen kann und die die Verantwortung wieder wegschiebt von Politik. Und genau hier und genau in der Regierung, in den Parteien, da müssen die Pläne dafür vorgelegt werden, wie so eine Transformation, wie so eine Veränderung vonstatten gehen kann und wie diese Veränderung so gestaltet sein kann, dass die Menschen am Ende darunter nicht leiden. Und natürlich wird das mit wahnsinnig großen Veränderungen einhergehen. Und natürlich werden auch manche Dinge in unserem Leben nicht mehr so sein, wie sie gerade sind. Aber die Realität ist ja eben, die Veränderung, die wird so oder so kommen. Und wir können uns gerade überlegen, kommt die durch eine eskalierende Klimakrise, der wir nichts in den Weg stellen, oder kommt die dadurch, dass wir das jetzt geregelt und gemeinsam und mit einem Plan und auch solidarisch und sozial gerecht angehen. Und das ist das, was jetzt auch die Erwartungshaltung an Politik gerade sein muss.
Herr Blume, Sie sind jetzt eingerahmt von zwei Frauen, die das Wort Verzicht zurückgewiesen haben, immer von Veränderungen gesprochen haben in unterschiedlichen Schattierungen. Machen Sie sich so ehrlich als CSU-Generalsekretär? Die CSU hat ja große Umweltambitionen. Die blinkt ja links oder rechts, wie Sie wollen, um die Grünen zu überholen. Machen Sie sich so ehrlich?
Macht auch einige nervös, ja.
Machen Sie sich so ehrlich zu sagen, ja, es wird auch um Verzicht gehen?
Ich halte es ehrlich gesagt für falsch, wenn man den Menschen jetzt noch versucht, irgendwie zusätzlich Angst zu machen. Das ist nämlich gar nicht notwendig. Frau Schulz hat es vorhin ja beschrieben. Der Klimawandel ist nichts Abstraktes irgendwann in der Zukunft, sondern er ist da. Und zwar nicht irgendwo in der Welt, sondern er ist auch bei uns spürbar. Das kann überhaupt niemand mehr leugnen. Und die Letzten, die es leugnen, da würde ich auf Bayerisch sagen, das ist fast Hopfen und Malz verloren. Aber alle anderen wissen, dass sie was tun müssen. Aber ich glaube, der Witz liegt darin, dass wir den Menschen auch deutlich machen, mit Innovation, mit Fortschritt, mit neuen Technologien, mit Anreizen, da geht sehr viel. Und das wird in der Tat eine andere Welt sein. Aber der Glaube, dass es zwingend mit Askese, mit Enthaltsamkeit, mit Verzicht einhergeht, ich sehe das nicht. Klimaschutz darf doch auch Spaß machen. Es steht doch nirgends geschrieben, dass Klimaschutz Entbehrung bedeuten muss.
Ja? Lassen Sie mich da noch einmal kurz eingreifen. Klimaschutz ist natürlich trotzdem nichts, was wir nur für den Spaß machen. Und was ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien ja auch sagen, ist, dass es nicht nur jetzt darum geht, einen Innovationswettbewerb hier zu machen und zu gucken, uns wird bestimmt noch irgendeine Technologie einfallen, damit dann am Ende doch alles so bleibt, wie es ist. Das wird nichts mehr. Dafür haben wir Zeit verspielt. Das wird nicht mehr funktionieren. Und die Veränderung, die kommen wird, die wird auch radikal sein. Und das wird auch bedeuten, dass wir zum Beispiel weggehen von zum Beispiel Individualverkehr auf ganz vielen Ebenen. Das wird auch bedeuten, dass es sowas wie Inlandsflüge zu einem großen Teil nicht mehr geben wird. Und ich glaube, da braucht es auch eine Ehrlichkeit auch von Ihnen. Das ist nichts, was wir in den nächsten Jahren technisch einfach so lösen können. Und da müssen die Antworten auch woanders
liegen. Aber wir brauchen auch nicht immer radikalisieren. Wir brauchen auch nicht immer radikalisieren. Jetzt habe ich gerade schon das erste Mal das Wort radikal gehört, um die Eindrücklichkeit,
um die Eindrücklichkeit
noch mal deutlich zu machen, da braucht man gar keine Übertreibung. Ich glaube, es sieht jeder. Und eins möchte ich schon noch sagen, es ist jetzt gerade schon so angeklungen, als sei gar nichts geschehen. Wundert mich, dass Sie das so kalt lässt. Frau Schulze als Bundesumweltministerin, Deutschland hat das erste Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Wir sind da wirklich deutlich vorangegangen. Wir haben nicht auf Europa gewartet, haben da auch ambitionierte Ziele ergriffen. Also man kann nicht sagen, dass Deutschland bei Null anfängt. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen.
Haben Sie gesagt, ich möchte die Runde mal öffnen. Herr Hütter hat eben gelacht, weil auch da war von Verzicht nicht zu hören. Wir hören, dass es auch Spaß machen kann. Sind Sie überrascht oder sind Sie in derselben Wortwahl unterwegs? Bei den Grünen heißt ja Tempolimit jetzt nicht mehr Tempolimit, sondern Sicherheitstempo.
Wir fordern uns trotzdem.
Ja, sie fordern es trotzdem.
Endlich nach
so aber warum haben Parteien so viel Angst, sich wirklich ehrlich zu machen und versuchen uns das schmackhaft zu machen, eigentlich wie einem Kind, dem man mit sonderpädagogischen Mitteln irgendwas abbringen will?
Weil es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich als Person selber mache. Ich habe mich dafür entschieden, mit 17 Jahren Vegetarier zu werden. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht das Recht, Ihnen oder anderen hier vorzuschreiben, wie sie sich zu ernähren haben. Ich kann aber eine Politik machen, dass die im Ladenregal Fleisch vorfinden, das von artgerecht gehaltenen Tieren ist, wo der Bauer angemessen und die Bäuerin angemessen bezahlt werden, dass sie von ihrer Arbeit menschenwürdig leben können. Ich kann eine Politik machen, die dafür sorgt, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Ich kann eine Politik machen, die dafür sorgt, dass wir keine Futtermittel Importe brauchen aus Südamerika, wo Regenwälder abgeholzt werden. Also jeder muss seinen Job machen. Wir als Bürger treffen individuelle Entscheidungen, was wir einkaufen, wie wir reisen und so weiter. Aber als Politiker habe ich den Job, um das jetzt mal aufzugreifen vorhin, Herr Blume hat ja recht, die Ziele, die Sie getroffen haben, uns Grünen ist es nie genug, ist klar. Wir wollen es gerne weiter. Aber Sie halten ja nicht mal Ihre eigenen Ziele ein. Sie beschließen unter der Woche Klimaschutzziele 45 klimaneutral, 40 wollen sie schon bei fast 90% sein. Das ist wirklich eine harte Ansage. Und dann sagen beide Kanzlerkandidaten von Ihnen, sagen Kohleausstieg 2038. Also wie verhält sich das, was Sie unter der Woche beschließen, zu dem, was Ihre Kanzlerkandidaten am Wochenende sagen? Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Also wenn man das ernst meint, und ich würde mir ja wünschen, dass wir einen parteiübergreifenden Konsens haben, das ist nichts, was eine Partei für sich gepachtet haben sollte, so dramatisch wie es ist, dann lassen Sie uns doch gemeinsam ehrlich hier jetzt auch sagen, alle wollen den CO2-Preis erhöhen und alle müssen ihn erhöhen. Anders geht's gar nicht. Ohne dass CO2 einen Preis bekommt, wir dafür sorgen, dass klimafreundliche Technologien von denen, die fleißig in der Wirtschaft investieren in Klimaschutz, sich rechnen, wird es keinen Klimaschutz geben. Das müssen wir machen.
Wir machen einen Bürgercheck heute. Brigitte Bischer war unterwegs im ganzen Land und genau das bewegt die Menschen auch. Was bewirkt der hohe CO2-Preis für Benzinpreise, für Heizung, für anderes Hüter? Sie haben eben gelacht bei meinem verzweifelten Versuch, ja, übers Ehrlichmachen zu reden. Vielleicht liege ich ja schief oder wollten Sie mit Ihrem Lachen andeuten, dass das schon auffällig ist, wie sehr das
Wort Verzicht vermindert. Naja, es ist in Wahlzeiten sicherlich irgendwie verständlich, aber nicht wirklich akzeptabel. Denn das, was beispielsweise, Sie haben die beiden Bereiche genannt, Wohnen, also Hausbrand und Verkehr, werden jetzt in das Zertifikatesystem eingeführt, bei uns und dann auch in dem Fit for 55-Programm der Europäischen Union. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir beim Verkehr über die Mineralölwirtschaft den Preis des Benzins erhöhen, um Preissignale zu setzen, in andere Antriebsmechaniken hineinzugehen. Das Gleiche ist die energetische Gebäudesanierung, die Mieten werden steigen. Das heißt, wir werden Preiseffekte haben. Und wenn man den Menschen das nicht sagt, es geht nicht darum, die zu verschrecken oder von der Einsicht in das Notwendige abzubringen, sondern zu sagen, wir müsst euch darauf einstellen und wir müssen gucken, wie wir das sozial begleiten. Denn eines ist, glaube ich, ganz deutlich. Wir haben, wir sagen, dieses Umweltproblem als Zuteilungsproblem. Wir haben CO2-Budget. Und das läuft aus. Das wollen wir bis 2050 auf Null setzen. Und darum müssen wir anpassen.
Besser bis 2035.
Das ist jetzt alles nicht relevant bei der Frage, was es noch damit verbindet. Egal, wie wir es dann machen und in welchem Zeitraum, 45 oder wann, gleichzeitig ist ein Verteilungsproblem. Es ist ein nationales Verteilungsproblem, weil Menschen unterschiedliche Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren, aufgrund ihrer Einkommenssituation. Und die sagen dann so locker, dann gibt es keine individuellen Mobilität mehr. Das
heißt,
mal jemanden, der irgendwo in Bad Orb wohnt oder der irgendwo im Hintertaunus wohnt, der keine
Hüther,
Anbindung des Nahverkehrs
hat. Gestatten Sie mir, einen Menschen zu zeigen, der genau
dem Beispiel wohnt.
Entspricht. Nicht in Bad Orb, wir waren in diesem Ort nicht, aber in einem anderen. Schauen Sie sich das mal an.
Spritpreise, wer bezahlt die? Ich kann es mir noch leisten.
Noch.
Aber es gibt genug Leute, die da wirklich Probleme haben, die jetzt schon wenig haben, aber müssen mit dem Wagen fahren und können es aber nicht finanzieren. Was machen die denn?
Meine Frau fährt jeden Tag 45 Kilometer hin und 45 Kilometer zurück zur Arbeit. So, da haben wir in der Woche 400 Kilometer und bei den Spritpreisen, gut, wir haben halt einen Diesel, sagen wir mal so. Aber wenn dann jetzt auf 2 Euro kann meine Frau zu Hause bleiben, haben wir nichts mehr verdient. Staatssache. Und mit dem E-Bike ist ein bisschen weit.
Da würde mein Lohn dann im Endeffekt bald schon nicht mehr reichen. Dann, also, dann geht man schon für nichts arbeiten dann.
Ich hätte Sie unterbrochen. Liegt das Ehepaar den Finger in die Wunde, die Sie meinen?
Das ist genau der Punkt, den müssen wir uns stellen. Wenn Politik darauf keine Antwort findet, entweder durch einen beschleunigten Ausbau beispielsweise des öffentlichen Personennahverkehrs, es gibt ja eine Prüfung aller Bahnstrecken, die stillgelegt wurden, ob man die wieder reaktivieren kann. Und man muss aber auch sagen, was für eine Mobilität kann denn hier noch angeboten werden? Was ist der Preis eines Autos mit batterieelektrischem Antrieb und ist der überhaupt in einer Reichweite? Und da muss man gucken, dass man das durch andere Ausgleichsmaßnahmen für diese Menschen möglich macht. Wir werden, und das ist der entscheidende Punkt, die Menschen dann verlieren auf dem Weg dahin, denn wir brauchen diese große Anstrengung, damit wir ja zeigen, wie es geht. Nicht, weil wenn wir in Deutschland das Problem gelöst haben, das Problem in der Welt gelöst ist. Das ist nahezu irrelevant, was wir tun. Sondern es muss ja am Ende global gelingen. Und wir müssen anderen zeigen, dass es geht. Nicht, indem wir unsere Menschen verprellen, dann werden wir mit unseren Lösungen kein Vorbild sein. Richtig. Und das ist das zweite Verteilungsproblem. Wir müssen in der Welt Ausgleich schaffen. Sie haben ja jetzt auch über Klimaclub diskutiert.
Darf ich ein bisschen strukturieren? Lassen Sie erstmal bei den Menschen hierbleiben, bei den Gattermanns, dann gucken wir.
Aber ich will nur eins sagen. Er ist auch ein Werbeträger für die Klimaschutzpolitik aus Deutschland in die Welt hinein. Und das muss man sehen. Wenn wir das nicht schaffen, dann bekommen wir hier ein Riesenproblem.
Lassen wir mal bei den Gattermanns bleiben. Wir kommen noch zu dem Punkt, dass viele Menschen sagen, Chinese, geh du voran, dann bin ich auch dabei. Reden wir gleich drüber. Aber bleiben wir bei den Gattermanns, wo sich dann die Arbeit nicht mehr lohnt, Frau Schulze. Die Steigerungen beim Spritpreis sind ja gewollt. Das ist ja genau ein Effekt, der durch die CO2-Bepreisung hergestellt wird. In dieser Logik muss sich dann Frau Gattermann, die wir gerade gehört haben, eine andere Arbeit suchen, bei der sie entweder gleich viel verdient und weniger pendelt oder mehr verdient.
Ich finde, man muss das sehr ernst nehmen, was Frau Gattermann und andere hier gesagt haben, weil das ist so. Man muss den Klimaschutz so machen, dass er auch sozial ist, dass es sozialer Klimaschutz ist. Und deswegen haben wir ja einen CO2-Preis eingeführt, der langsam steigt, damit alle sich darauf einrichten können, Sprit wird teurer werden. Das heißt, es lohnt sich, ein spritsparendes Auto sich anzuschaffen. Es lohnt sich, auf Elektromobilität umzusteigen. Deswegen wird jetzt die Ladesäuleninfrastruktur ausgebaut. Deswegen gibt es Zuschüsse für die Anschaffung eines E-Autos. Und deswegen muss sich jetzt auch ein E-Auto-Gebrauchtmarkt bilden, weil das ist, was die meisten oder was sehr, sehr viele eben brauchen, gebrauchte Autos, weil sie gebrauchte Autos kaufen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das verlässlich Schritt für Schritt machen, damit auch Gattermanns, die vielen, vielen Menschen, die wir hier gerade gehört haben, damit sie sich das leisten können und damit sie sich darauf einrichten können. Nicht jeder kauft sich jedes Jahr ein neues Auto. Die meisten halten ihre Wagen ziemlich lange und brauchen sie aber, um zur Arbeit zu kommen. Und gleichzeitig müssen wir das tun, was hier eben schon gesagt wurde. Wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir müssen attraktivere Angebote haben, als das heute der Fall ist.
Da denken wir an Zentren, aber was ist mit den kleinen Städten, mit den Bickendorfs, mit den Wermelskirchens, mit den vielen, vielen in Bayern, in Sachsen-Anhalt, überall leben viele Menschen, die pendeln. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass dort
jemand, der jemand, der aus einer Kleinstadt kommt, was sagen. Ich bin in einem Ort geboren, Bad Urach,
Bad Urach,
der Schwäbischen Alb.
Ja.
Da ist die Eisenbahnstrecke mal stillgelegt worden, weil es mal hieß, von einer Altparteienkoalition, die Grünen gab es damals noch nicht, Eisenbahn braucht man nicht, die Leute sollen Auto fahren oder Bus fahren. Wir haben seit der Bahnreform 5400 Kilometer Eisenbahnstrecken stillgelegt. Das ist nicht alles Gott gegeben, sondern es ist auch eine Folge von politischen Entscheidungen, dass der ländliche Raum abgehängt wurde, dass Leute dort gezwungen sind, aufs Auto zurückzugreifen. Das heißt, Politik kann da auch was dran ändern. Ich weiß, wie das ist. Für mich war mit 18 Jahren der Führerschein ein Freiheitsgewinn, weil ich endlich reisen konnte. Ich konnte ins Kino gehen. Das Kino wurde geschlossen. Also, dass wir auf dem Lande kein Breitbandinternet haben, das ist auch eine Folge von 16 Jahren der letzten Regierung. Dass wir die Eisenbahnstrecken stillgelegt haben.
Gibt es wieder eine Eisenbahn in Bad Urach?
Ja, die fährt wieder, weil so verrückte Leute wie ich sich dafür eingesetzt haben, dass die Gleise nicht rausgerissen werden. Die ist wieder in Betrieb genommen. Und während wir hier gerade reden, wird sie elektrifiziert, fährt bald vom Stunden- in Halbstundentakt. Das heißt, das ist ein Beitrag
nach Stuttgart, oder?
Von Stuttgart nach Metzingen, von Metzingen nach Stuttgart und von Stuttgart nach Berlin. Also das geht schon. Die Politik muss halt auch den Rahmen anders setzen. Und beim Auto
ist es so,
da hat die Umweltministerin recht,
da brauchen wir
eine Antriebswende. Da müssen wir eben vom Verbrenner raus. Anders lassen sich die CO2-Ziele nicht erreichen. Herr Rüther hat auch recht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Produktion in Deutschland bleibt. Ich will die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten. Nur die Alternative ist doch nicht, wir lassen es, wie es ist, oder wir ändern es. So, die Alternative ist, wir ändern es, oder wir haben keine deutschen Autos mehr. Ich meine, ich hätte mir doch nie träumen lassen, dass ich als Grüner mal ein Plädoyer Plädoyer dafür halten muss, dass
als
wir
Grüner, endlich. Der in Stuttgart ein Direktmandat haben.
So ist es. Darf jetzt keine Werbung machen, die da ein paar Unternehmen hat, die gute Autos herstellen. Aber die Autos wird es morgen nur noch geben.
Aber Herr Özdemir,
was wäre passiert, wenn Herr Kretschmann sich durchgesetzt hätte und wir eine Prämie für einen Verbrenner gehabt hätten? Also da war die CSU und auch ein grüner Ministerpräsident, die wollten, dass wir eine Prämie geben für die Anschaffung von Verbrennungsmotoren.
Also Herr Kretschmann kann nichts für Herrn Scheuer im Bund.
Das hat die SPD verhindert und wir haben durchgesetzt, dass es jetzt eine Prämie gibt, wer sich Elektroautos anschafft. Und das ist sehr wichtig, weil das hat dazu geführt, dass Elektroautos jetzt viel mehr auf den Straßen zu sehen sind. Es muss noch mehr passieren. Ja, wir brauchen einen stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien. Wir brauchen mehr Ladesäulen. Das sind Dinge, die müssen jetzt beschleunigt werden. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig.
Was ich klasse
aber der, auf, jetzt, der Anfang ist da.
Satz, ja. Die Umweltminister sind fast immer, auch übrigens die CDU-Umweltminister, waren fast immer großartig, sagen tolle Sachen. Das Problem ist, wir bräuchten mal eine Regierung, wo das, was die Umweltminister sagen, von den Wirtschaftsministern, von den Landwirtschaftsministern, von den Verkehrsministern nicht mehr ausgebremst wird. Diese Art des Regierens, die muss endlich mal ein Ende haben.
Da heißt das,
ja, bei uns hat es ein Ende. Das
heißt, Sie fordern so eine Art Vetorecht für einen Umweltminister?
Das können Sie Vetorecht nennen. Sie
also sowas aber wie der Finanzminister, bei dem...
So kann man es nennen. Übrigens ist das kein Vorschlag von den Grünen. Ich bin ja für Copyright. Das war Herr Töpfer, der das erste Mal vorgeschlagen hat, CDU-Umweltminister damals unter Helmut Kohl. Wie Sie es nennen, ist mir egal. Worum es mir geht, ist... Es muss doch künftig so sein, dass eine Koalitionsvereinbarung nicht mehr in diesen alten Ritualen besteht. Die einen, in dem Fall die Grünen, wollen das eine, Umweltschutz, Klimaschutz. Die anderen sagen es auch. Und nachher, wenn man regiert, verabschiedet man sich davon. Sondern ich wünsche mir eine Regierung, wo jedes Ministerium Klimaschutz als Überschrift hat. Und der Erfolg wird in eingesparten Tonnen CO2 gemessen. Und das ist dann ein gemeinsames Projekt.
Das nennt man Klimaschutz.
Jetzt, und eigentlich sogar
jetzt von Bundesrat
und Bundesrat, anders schaffen wir es nicht.
Jetzt verfällt es ja, lieber Cem Özdemir, in dasselbe Ritual. Die einen sind die Guten, die für die Umwelt sind, und die anderen, die mit Verkehr und Wirtschaft zu tun haben.
Ja, hat sich gerade so angehört.
Also ich würde sicherstellen, dass wir da nicht ständig einen Konflikt draus machen. Und ich glaube, Klimaschutz kann doch nur funktionieren, wenn wir auch die verschiedenen Seiten zusammenbringen. Andreas Scheuer ist jetzt mehrmals genannt worden. Er hat sichergestellt, dass im nächsten Jahr, die Bundesregierung hat es gerade beschlossen, zum ersten Mal mehr in die Schiene als in die Straße investiert wird.
Also Andreas ein Riesenerfolg.
Jetzt bin ich dran, Sie können gleich weiterreden. Wir haben gemeinsam in der Koalition durchgesetzt, dass die Mehrwertsteuer für Fernfahrten in der Bahn reduziert wurde. Und Ausgangspunkt war ja gerade die Frage, Herr Blasberg, wie geht es mit dem ländlichen Raum weiter? Wir müssen sicherstellen, dass der Klimaschutz am Ende nicht das Land spaltet und dass wir am Ende den Menschen sagen, also ihr im ländlichen Raum, Sie haben es vorhin ja gesagt, werdet dann vielleicht abgehängt. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, deutlich zu machen, individuelle Mobilität muss auch in Zukunft ihren Platz haben. Und bei aller Liebe
bei 2 Euro hört es dann irgendwann auf, weil dann lohnt es sich nicht mehr.
Lassen Sie mich eins sagen.
Lassen Sie mich eins fragen. Ist bei 2 Euro für Sie auch Schicht?
Sie reden jetzt vom Benzinpreis, oder? Ja. Also ich glaube, das kannst du von der heutigen Warte aus nicht beantworten. Wir haben einen steigenden CO2-Preis, der ist um 7 Cent jetzt gestiegen beim Benzin. Beim Endausbau mit Blick auf das Jahr 2025, 2026 kommen nochmal 7, 8 Cent drauf. Dann bist du bei 15 Cent. Dazu kommt der ganze andere Packen. Da kommt schon was zusammen. Und deswegen ist doch entscheidend, wir müssen Klimaschutz auch mit sozialem Ausgleich verbinden. Denn so toll Ihr Lastenfahrradprogramm ist, habt ihr mit Interesse am Wochenende gelesen, 1 Milliarde für Lastenräder. Das hilft aber der Krankenschwester, die in der Früh aus dem ländlichen Raum in die Stadt pendelt, zu ihrer Arbeitsstelle, halt ehrlich gesagt gar nichts. Da glaube ich, brauchen wir am Ende anderes, beispielsweise die Pendlerpauschale.
Für eine erfolgreiche Verkehrswende sollte der Bund nicht nur E-Autos fördern, sondern auch Lastenräder, und zwar im großen Maßstab. Unser Ziel, 1 Million Lastenräder in 4 Jahren fördern. Zuschuss 1.000 Euro.
Das Ganze macht doch nur Sinn, wenn der Strommix, der
zur Verfügung
steht, in hohem Maße
auch... Hüther, ich möchte ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich hab das eingespielt und ein bisschen Ihnen über den Mund eingespielt, um das Dokument zu zeigen. Diese Forderung gab es tatsächlich. Ja. 1.000 Euro pro Lastenfahrrad. Ja. Da sind einige Politiker drüber hergefallen. Andere sagen, ja, das macht ja Sinn, wenn es 6.000 Euro für ein E-Auto gibt, kann man auch 1.000 Euro für Lastenfahrräder...
Es ist ein nettes Programm für die grüne Bohemen. Großstädten. Aber es hilft der Krankenschwester im ländlichen Raum gar nichts, die da früh um 5 Uhr in die Großstadt pendeln muss.
Warum reden Sie sich darüber eigentlich auf? Wir haben das in der großen Koalition beschlossen. Es gibt 2.500 Euro Zuschuss, wenn man sich ein Lastenfahrrad anschafft, wenn man das als Handwerker, als Dienstleister tut oder eben als jemand, der das im Sharing zur Verfügung steht, damit mehr Leute Erfahrungen mit dem Lastenrad sammeln können. Und das funktioniert in den Städten ganz wunderbar. Deswegen, ich finde, das ist ein Scheineffekt.
Wir brauchen das alles. Das setzt doch aber eins voraus. Das setzt doch voraus, dass der Strommix so verändert wird, dass wir ihn dann komplett aus erneuerbaren Energien haben. Da sind wir aber noch lange nicht. Denn das ist ja das eigentliche Thema. Wenn wir können so viele Elektroautos fahren lassen, wie wir wollen. Wenn der Strommix so bleibt, wie er ist, haben wir eigentlich nicht viel gewonnen. Das heißt, die Stromproduktion muss sehr viel mehr auf die erneuerbare Energie. Und da müssen wir fragen, wie wir das schaffen. Und dann will ich noch mal sagen, auch wenn Sie so erstmal Deutschland in den Blick nehmen, wenn wir hier uns das noch vorstellen können, müssen wir immer zur Kenntnis nehmen, 80% der Energieproduktion in der Welt beruht auf fossilen Energieträgern. Die müssen dann weg, die dürfen nicht mehr benutzt werden, 2050, 2060, 80%. Mhm. Dann müssen wir uns vorstellen, dass wir für diese 80% Solaranlagen was immer, Desert Tech, was wir uns vorstellen können.
Was ist Desert Tech?
Das ist also der Versuch dort, wo die Sonne besonders stark
in der Wüste
scheint, nämlich in der Wüste, große Solaranlagen ganz besonders effizienter Form zu platzieren und von daher Strom auch nach Europa zu transportieren. Wir müssen auch den Austausch der Stromsysteme ganz anders organisieren. Wir wissen zum Beispiel in Norwegen, die haben einen sehr guten Strommix. Da ist kaum noch, also da ist nur wenig CO2, was aus dem Strom, aus der Energieproduktion dem Auto quasi noch mitgegeben wird. Und wir müssen auch mal dran denken, die ganzen Batterien, das Auto selbst muss ja mit fossiler Energie auch vorproduziert werden. Es trägt ja erstmal so einen Rucksack mit sich. All das ändert sich, wenn wir innovativ sind. Deswegen brauchen wir den Innovationswettbewerb. Das ist keine Planfrage. Wir brauchen den Innovationswettbewerb, aber wir müssen wirklich an diesem Energiemix arbeiten. Und da muss einer erklären können, dass wir die 80% hinkriegen. Letzter Satz an diesem Punkt. Wir haben in China in den letzten 10 Jahren so viel fossile Energieproduktion hinzugebaut, wie ganz Europa selbst als Volumen hat. Das macht nur mal deutlich, dass wir das in Deutschland wirklich so gut machen müssen, dass es andere befördert. Denn man darf eins nicht vergessen, es sind Länder in anderen Entwicklungsstadien. Das Pro-Kopf-Einkommen in China liegt im Schnitt bei 30% des deutschen Pro-Kopf-Einkommens. Die sagen erstmal, naja, ihr lauft voran, wir wollen diesen Weg auch gehen, wir wollen unseren Menschen auch diese Perspektiven schaffen. Also müssen wir eine globale Lösung am Ende finden. Und das geht immer nur, wenn wir es so machen, dass wir uns selbst dabei als wirksam darstellen und auch nicht nur darstellen, sondern es auch wirklich hinbekommen, aber anderen einen Anreiz setzen. Und das ist genau der Link. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir nachher unsere Moral beruhigt, aber das Klima nicht geschützt.
Frau Brünger, wir haben doch SPD. Frau Schulze, ich hatte versprochen, Frau Brünger wollte eben Herrn Blume entgegnen und hat jetzt ja auch noch mal gesammelt, was die versammelte Politikerriege plus Herr Hüther gesagt hat. Sie sind dran.
Also ich wollte in dem Moment eigentlich nur einmal darauf eingehen, als Sie jetzt die CSU, als Sie Andreas Scheuer im Verkehrsministerium so sehr gelobt haben. Das ist ja einer der Sektoren, wo jetzt gerade frisch prognostiziert ist, dass der in diesem Jahr seine Klimaziele von Deutschland verfehlen wird. Im letzten Jahr sind da ja auch die Klimaziele wirklich nur wegen dem Corona-Effekt eingehalten worden. Und ganz generell muss ich sagen, also wenn ich diese Debatte hier gerade beobachte, wo es jetzt darum geht, wie viel investieren wir jetzt mal in Lastenfahrrad oder dieses ganze Klein-Klein, das geht so an dem vorbei, worum es doch eigentlich gerade geht. Wir reden über eine Krise, die so dramatisch ist. Wir haben das eben aufgezeigt, wir haben eben auch Bilder aus NRW gesehen, dass es da, wo ich herkomme, das ist was, was einen trifft, das ist was, was einen nicht mehr loslässt. Und wir sind hier in so Debatten und es ist immer so ein Wettstreit von, mache ich jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr als die Person, die neben mir sitzt? Oder bin ich jetzt vielleicht der Beste hier in der Runde und kann mich damit rühmen?
Ist das nicht ein Wettstreit der Politik, der zum Beispiel führt, dass Wähler sich entscheiden?
Am Ende haben wir es bei der Klimakrise, ja, und das ist ja sozusagen die große Besonderheit dieser Krise, auch mit einer physikalischen Realität zu tun. Und es geht eben darum, wie viele Emissionen und Treibhausgase landen am Ende in der Atmosphäre. Und man kann das berechnen. Wie viel dürfen wir noch ausstoßen? Und das ist eine Zahl, das ist ein Rahmen, den man klar setzen kann. Und die Pläne von allen Parteien.
Der IPCC hat jetzt gerade in seinem
Bericht
ein größeres CO2-Budget, weil ja auch Anpassungen stattfinden.
Also was der IPCC gerade gemacht hat, ist, dass
Können Sie mal erklären, wer da was gemacht hat?
Also es gibt einen Weltklimarat. Und da sitzen führende KlimawissenschaftlerInnen drin, die machen keine eigene neue Forschung, sondern die fassen einfach den besten Stand der Wissenschaft zu Klimafragen zusammen. Und da ist vor jetzt wenigen Wochen ein neuer Bericht rausgekommen, der wieder mal den besten Stand der Wissenschaft zusammengetragen hat. Und in diesem Rahmen haben die auch noch mal die Zahlen konkretisiert dazu, wie groß ist denn dieses Budget? Also wie viele Emissionen dürfen wir real noch ausstoßen? Und was dabei rausgekommen ist, dass das eine erschreckend geringe Zahl ist, dass wir massiv reduzieren müssen in den nächsten Jahren. Und man kann das dann ja von der Welt auch wieder auf Deutschland runterrechnen. Also das bedeutet, wie groß ist unser Budget? Und was mein Punkt eigentlich war, ist, dass wir hier gerade in einer Situation sind, wo sich die Parteien irgendwie gegeneinander messen, wo es immer dieses ist, wer von uns macht denn jetzt gerade mehr als der andere, aber keine Partei ein Wahlprogramm vorgelegt hat, was an der Klima, also was mit der klimaphysikalischen Realität zusammenpasst, wie viel wir noch ausstoßen dürfen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Enttäuschung auch für jemanden wie mich, der jetzt 2,5 Jahre dafür auf der Straße steht, für alle BürgerInnen, die gerade sagen, Klimaschutz ist ein Anliegen für mich. Das ist die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land, die sagen, wir wollen Klimaschutz machen.
Die Menschen sagen auch, sie wollen es auf vernünftige Weise gemacht haben und nicht kopfüber, sondern
also wenn sie
sich die Befragung anschauen, die Menschen haben eine hohe Präferenz für das, was sie sagen, aber sie wollen es gut gemacht haben und sie wollen nicht auf dem Weg dahin ihr Einkommen und ihre Arbeit alles so verlieren. Das heißt, sie wollen eine Perspektive, in dem dieser Fahrt bis 2050, das stattfindet. Und darüber muss doch geredet und gestritten werden.
Jahrzehnte Zeit für gehabt, das in die Wege zu leiten. Und auch jetzt gibt es viele, viele Studien, die sagen, wir können das noch schaffen. Wir können das global schaffen und wir können das auch in Deutschland schaffen. Ja. Wir können diese Transformation schaffen. Und diese Transformation, und da sind wir wieder an der klimaphysikalischen Realität. Und ich weiß nicht, warum Sie beide gerade ein Interesse haben, sich dem zu verwehren und zu sagen, wir wollen das aber lieber so machen, wie uns das gerade passt. Also Physik ist sowas bekanntlichermaßen egal.
Aber Sie müssen doch die Mehrheiten dafür gewinnen. Mehr. Das muss ich ja als Ökonom so wieder. Das hilft doch nichts, wenn Sie es den Menschen verordnen. Wie wollen Sie es denn in der Demokratie machen? Wie machen Sie es denn in der Demokratie?
Haben ein großes oder sehr großes Bedürfnis nach mehr Klimaschutz.
Aber noch einmal, die Umfragen zeigen, Sie wollen es gut gemacht haben und nicht kopfüber und kopflos. Sie wollen einen Plan, der den Weg nach vorne geht. Wo ist denn jetzt das Problem, dass Parteien Vorschläge machen? Ich meine, ich bin jetzt nicht verantwortlich für das, was die hier vorgetragen haben. Aber das ist doch das, was wir sind in einer Demokratie. Wir müssen dafür Mehrheiten gewinnen. Sonst geht es nicht. Wenn wir keine Mehrheiten gewinnen, wird es nicht gelingen.
Darf ich noch einen letzten Satz dazu sagen?
Frau Schütze, lassen Sie doch Frau Brünger kann sich, glaube ich, selbst wären erstmal.
Ich möchte noch einen letzten Satz dazu sagen. Was ich mir wünschen würde, mehr als alles andere, wäre, dass wir in diese Bundestagswahl reingehen. Alle Parteien legen ein Klimawahlprogramm vor. Alle Parteien legen ein Klimawahlprogramm vor, was mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar ist. Und dann haben die Menschen die Wahl, welchen Weg sie gehen wollen und wie sie das umsetzen lassen wollen. Und was wir aber gerade sehen, ist, dass das nicht der Fall ist. Und das ist natürlich, und das habe ich gerade gesagt, das ist eine wahnsinnig große Enttäuschung, das ist eine wahnsinnig große Last, vor allen Dingen, wenn ich sehe, sozusagen, man kann da gerade nicht mehr rein vertrauen.
Warum haben Sie keine Partei gegründet?
Wie bitte?
Hätten Sie doch machen können. Sie sind noch zwei Jahre unterwegs. Sie hätten noch eine Partei gründen
was
können.
Wir machen
hätten ein solches Programm
ist,
vorgelegt. Und so wie Sie reden, müssten Sie ja 80% Zustimmung
bekommen. Wir setzen auf die Menschen und wir setzen darauf, dass durch demokratischen Protest und dass durch Demonstrationen auch immer großer Wandel auf der Straße passiert.
Aber das machen wir jeden Freitag auf den Straßen. Wird nicht auf der Straße, sondern im Parlament.
Das machen wir am 24. September. Das ist 2 Tage vor der Bundestagswahl. Gehen wir in ganz Deutschland wieder auf die Straßen. Und da setzen wir darauf und da geben wir den Menschen auch nochmal Verantwortung in die Hand. Weil die Politik, und das sehen wir jetzt in diesem Wahlkampf, die hat die Verantwortung.
Ich verstehe Sie trotzdem nicht. Warum haben Sie den Mut, das ins Parlament zu bringen? Weil es muss doch im Parlament am Ende entschieden werden.
Darf ich mal zur Klärung was beitragen?
Also, ich glaube, Sie halten sehen, Ihr Monopol gerade in Gefahr.
Nein. Fridays for Future kritisiert ja uns Grüne. Und das ist auch völlig okay. Wobei ich finde, wir haben das beste Programm mit Abstand, was Klimaschutz angeht.
Das finden wir, glaube ich, alle.
Halber könnte man das ja zugeben, aber egal.
Lieber Cemetsi, mir das sagt jeder über sich, glaube ich.
Ich finde es gut, weil wir sollten stolz darauf sein, dass wir Jugendliche haben, die sich interessieren für ihre Zukunft. Das hat man ja immer keine Jugend.
Naja, aber
jetzt wollen wir mal nicht
Herr Oester,
das ist ja keine Jugend, die sagt, wir wollen die Politik abschaffen. Sondern die fordern die Politik auf, ihren Job zu machen. Und dabei
das
haben sie
sind auch, lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, das sind auch unfassbar viele junge Menschen, die dürfen bei dieser Bundestagswahl noch gar nicht wählen gehen. Die haben keine Stimme bei dieser Wahl. Deren einzige Möglichkeit ist es doch, auf die Straße zu gehen. Deren einzige Möglichkeit ist es zu sagen, das ist unser Interesse, das ist unsere Zukunft und das, was jetzt in der nächsten Legislaturperiode, was die nächste Bundesregierung entscheidet, das ist der Moment, wo es darum geht, wie sieht es mit der Trinkwasserversorgung in meiner Zukunft aus? Wie ist meine Gesundheit gesichert? Das ist die Frage, wie, also all diese Fragen, ne, werden sich Katastrophen wie in NRW wiederholen? Und ich frage mich, um ehrlich zu sein, was Sie damit bezwecken wollen, dass Sie mir jetzt sowas vorwerfen.
Ich werfe Ihnen nichts vor, ich frage nur nicht, warum Sie nicht mehr Mut hatten.
Aber es kann
also
doch,
ich
kann
frage mich, warum all diese anderen Menschen in dieser Runde nicht mehr.
Dann ist das Özdemir auch gefragt. Gleich ist Frau Schulze, dann eine Frage noch an Herrn Özdemir. Ich versuche sie nett zu formulieren. Ist das nicht ein bisschen altväterlich, Frau Brünger zu umarmen und zu sagen, wir sollten stolz auf Sie sein?
Nein, meine Tochter ist selber dabei und greift auch uns an und sagt, ihr müsst dann noch
Ihre Tochter ist bei Fridays for Future. Dann haben Sie alles richtig gemacht in der Erziehung.
Ja, absolut. Das ist auch absolut richtig, weil eine Bürgerinitiative hat immer den Job, in Reinform die Umsetzung zu verlangen. Mein Job als Parlamentarier ist, dafür zu sorgen, dass sie so viel wie möglich umsetzt. Leider mache ich das nicht alleine. Nach allen Umfragen
also ich glaube, da kann man
so sein, dass man
Kommission
braucht. Jetzt, stopp,
jetzt darf ich noch was sagen. Müssen wir mal die Runde machen.
Ich würde übrigens nicht so weit gehen, dass ich den Kompromiss per se denunziere oder sage, das darf es nicht geben. Also so wie ich überzeugt davon bin, dass ich Recht habe und dass wir ein gutes Programm haben, gestehe ich meinen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen zu, dass die es von sich auch glauben. Unser Job ist es jetzt, den Wahlkampf zu nutzen. Ich bin ja schon dankbar dafür, dass wir heute Abend eine Sendung haben, wo es um Klimaschutz geht. Wie war denn der bisherige Wahlkampf? Da ging es so um alles Mögliche, nur noch um die Zukunftsfragen. Wenn wir jetzt die restliche Zeit bis zur Wahl nutzen, um endlich mal über die eigentlich wichtigen Zukunftsfragen zu diskutieren, dann hat sich schon die Sendung gelohnt und das, was wir
Frau Schulze, Herr Blume.
Na ja, erstmal finde ich das richtig, was Sie einfordern und sagen, die Politik muss jetzt agieren. Aber es gibt ja einen großen Konsens zu sagen, wir machen mehr. Und es gibt vor allen Dingen ein Klimaschutzgesetz, was das verbindlich macht. Dieses Klimaschutzgesetz sieht für jedes Jahr feste Jahresemissionsmengen vor, für den Verkehr, für den Baubereich, für die Industrie und sagt, wir gehen Schritt für Schritt runter. Wir haben das genau durchdacht, wie das funktionieren kann. Und wenn sich jemand nicht dran hält, jetzt der Gebäudebereich, Wärme, das ist nicht gelungen, das Ziel einzuhalten, dann muss ein Programm vorgelegt werden, wie wir da auf den richtigen Pfad kommen. Und das ist die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens, wo ich mit Ihnen einig bin, ist, das muss noch schneller gehen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben ja SPD und Grüne es geschafft, weltweit mit dem erneuerbaren Energiengesetz erneuerbare Energien verfügbar zu machen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir als Industrieland in der Lage sind, nur mit erneuerbaren Energien klarzukommen. Wir steigen aus der Kohle aus, wir steigen aus Atom aus. Und da werden wir deutlich schneller werden müssen. Das war mit CDU und CSU nur in Trippelschritten möglich. Aber wir wissen doch, wie viel mehr Energie wir in der Zukunft brauchen. Allein die chemische Industrie braucht so viel, wie wir im Moment in Deutschland verbrauchen.
Mit welchen Partnern? Sagen Sie das auch Ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, dass 2038 zu spät ist?
Olaf Scholz hat doch was ganz Vernünftiges gesagt. Er hat gesagt, wir halten uns an den Vertrag. Die Regionen bekommen das Geld und das ist mir wichtig. Ich will, dass es Verlässlichkeit gibt. Wir vernichten in einer Region alle gut bezahlten Arbeitsplätze und dann muss
das
es
Geld
auch eine
sollen
Alternative
Sie gerne bekommen,
geben.
Aber die Kohlekraftwerke müssen wir doch vor 38
einmal ausreden lassen. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns an den Vertrag halten und dass die Regionen das Geld bekommen. Und der Kohleausstieg kann so schnell gehen, wie wir mit den erneuerbaren Energien vorankommen. Und wenn auch Baden-Württemberg, wenn auch Bayern endlich mal mehr erneuerbare Energien ausbauen und nicht nur 15 und 12 Windkraftanlagen, sondern so viel wie in Brandenburg, in Niedersachsen ausgebaut werden, dann kommen wir da auch schneller voran. Es müssen aber alle
mitziehen. Wer hat denn den Ausbau? Also Frau Schulze, Sie sollten es eigentlich besser wissen als Bundesumweltministerin. Ich glaube, Spitzenreiter bei erneuerbaren Energien ist der Freistaat Bayern. Erneuerbare Energieanteil an der Stromerzeugung über 50%.
Wir haben einen Faktencheck, Herr Blume.
Ja, können Sie gerne machen. Was ich sagen will, es kann doch nicht ernsthaft in Frage stehen, dass jeder, der politische Verantwortung trägt, sein Tun und Trachten darauf richtet, die Welt in einem mindestens genauso guten, aber eigentlich besseren Zustand zu übergeben an die nächste Generation. Der Weg dahin ist entscheidend. Und da muss ich Ihnen sagen, es gibt natürlich nicht nur ein Ziel. Klimaschutz ist extrem wichtig. Wir haben das auch vorhin in den Einspielern gehört. Die Menschen sagen, ist uns extrem wichtig. Aber es ist eben nicht das Einzige. Und die Aufgabe, vor der Deutschland steht, ist doch, CO2 zu reduzieren, Dekarbonisierung zu betreiben, aber nicht um den Preis der Deindustrialisierung. Und deswegen haben wir als Union gesagt, wir wollen zeigen, dass Deutschland klimaneutrales Industrieland sein kann. Eben unsere Arbeitsplätze erhalten durch Technologie, durch Innovation, aber eben auch zeigen, dass wir als Industrieland klimaneutral werden können. Wenn wir das schaffen, dann sind wir wirklich eine Modellregion für die Welt und haben vielleicht auch am Ende den nächsten Exportschlager. Aber nicht um den Preis der sozialen Spaltung des Landes oder um Hunderttausende oder Millionen von Arbeitsplätzen zu riskieren, das würde ich definitiv als den falschen Weg sehen.
Ich glaube, da haben Sie aber das Problem Klimakrise nicht richtig verstanden, wenn Sie sagen, Klimakrise ist ein Thema, was für sich steht. Weil das Problem davon ist ja gerade ganz genau, dass es zum Beispiel auch dafür sorgen wird, dass sich soziale Spaltung in unserem Land verschärft, weil das einen Unterschied macht, ob man dann einen Job hat draußen, wo man die Hitzewellen direkt mitbekommt, oder ob man im klimatisierten Büro sitzt, weil das einen Unterschied macht, ob man in einem Haus am Waldrand lebt und es da irgendwie schattig ist, oder ob man nachts noch nicht mal das Fenster aufmachen kann an der vielbefahrenen Straße, wenn es so heiß wird. Das sind alles Sachen, auf die wir uns ja auch einstellen müssen. Und auch die Veränderung wird ja in alle Bereiche mit reingehen. Und deswegen ist, glaube ich, auch Klima ein Thema, was sozusagen über Klima und über Physik hinausgeht. Das ist eine soziale Krise in Deutschland und die müssen wir angehen und die müssen wir ernst nehmen. Und ich glaube, da hilft es nicht, jetzt immer so das Gegeneinander zu stellen, da so Ängste zu schüren, sondern da geht es jetzt darum, gemeinsam zusammenzustehen. Da geht es darum zu sagen, wir stehen vor einem wahnsinnigen Problem, aber wir können das gemeinsam überwinden, weil es uns darum geht, dass es den Menschen gut geht. Und ich habe das Gefühl, dass hier ganz viele Sachen gesagt werden, die das eigentlich gegeneinander stellen, die sagen, Klimaschutz kann nicht gehen, wenn wir wollen, dass es den Menschen weiterhin gut geht. Und das Gegenteil ist der Fall.
Vielleicht kann man sich ja darauf einigen, dass Klimaschutz deutlich preiswerter ist, übrigens auch ökonomisch sinnvoller ist, die Klimafolgen. Ich meine, allein diese Flutkatastrophe hat nur im Verkehr, Schienen und Bundesfernstraßen, Autobahnen, 2 Milliarden gekostet. Jetzt extrapolieren Sie das mal auf alles, was da noch kommen kann. Ich sage nicht, dass, wenn man uns wählt, dass wir das dann alles rückgängig machen können. Das CO2 in der Atmosphäre bleibt da erstmal. Das, worüber wir uns hier streiten, ist, wie engagiert wir vorgehen, um das halbwegs beherrschbar zu machen. Übrigens nicht nur in Deutschland, wir reden jetzt hier ständig über Deutschland. Was ist denn mit Flutkatastrophen? Was ist denn mit Ernteausfällen? Was ist denn mit Dürren in der Welt? Und welche Konsequenzen hat es auch für mögliche Migration? Es macht unter tausenderlei Gesichtspunkten Sinn, unseren Verstand, unsere Möglichkeiten einzusetzen dafür, dass wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren und dabei übrigens noch gutes Geld verdienen.
Das ist so ein Wort, was sich so eingeschlichen hat. Ja. Können Sie es nochmal übersetzen für jemanden, der nicht ständig in den Fachworten der Klimapolitik zu Hause ist? Dekarbonisierung heißt?
Runter mit dem CO2, runter mit den Klimagasen, dafür sorgen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland weiterhin Arbeitsplätze hat, Industriestandort bleibt und gleichzeitig den CO2-Abdruck Jahr für Jahr drastisch
reduziert. Frau Brünger hat...
Dafür haben wir viele Jahre gepennt. Darum müssen wir jetzt energisch vorgehen. Und jedes Jahr, das wir verpennen, bedeutet, dass wir später mehr machen müssen, um weniger zu bekommen, und es kostet mehr. Rate ich als Schwabe nicht dazu.
Die Frage ist ja, ist das so machbar, dass Menschen das mitgehen, dass auch Menschen, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, die gerade mal Wohnen und Essen bezahlen können, noch dabei sind? Und da gibt es ja eine Idee von Ihnen, eben das Energiegeld, das wieder zurückzugeben an die Bürger. Glaubt jemand an das Funktionieren dieser Idee in dieser Runde außer Herr Özdemir?
Also ich glaube, dass es zumindest eine Option ist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, genau solche Ideen in den Raum zu stellen. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Was ich mir wünschen würde, ist, dass alle Parteien ein Programm vorlegen, wo sie Ideen sagen, wie kann das funktionieren, dass Klimaschutz gemacht wird und dass dann das gleichzeitig sozial gerecht ist. Und was viele wissenschaftliche Studien sagen, dass genau so eine Rückgabe eine Option ist. Eine Option von vielen.
Eine Rückgabe für
wenn die Menschen. Wenn man ein dazu sagt, was mehr darf, würde ich gerne mal einen anderen Vorschlag hören. Wir haben immerhin einen gemacht und es war nicht der einzige. Wir haben auch die Pendlerpauschale gemeinsam erhöht. Und wir haben dafür gesorgt, dass die EEG-Umlage gesenkt wird.
Das hat die SPD gemacht jetzt. Ja. Das ist das, was wir umgesetzt haben.
Ihr wart alle gut, aber die Frage ist, Energiegeld
zurückgeben. Jetzt war es plötzlich die SPD, aber eigentlich waren wir es, Frau Schulze. Die Pendlerpauschale. Wenn Sie ehrlich sind, war es die CSU. Ja.
Herr Hüther, wollen wir mal alle tolle Lob aussprechen? Dann können wir schnell weiter.
Es ist großartig. Und so kommen wir vor allen Dingen auch weiter.
Ja, aber lassen Sie mich bei diesem Energiegeld mal bleiben. Wenn es darum geht zu sagen, Leute, ihr kriegt etwas zurück. Und zwar alle bekommen den gleichen Betrag zurück. Der mehr verbraucht hat, der hat ja dafür viel mehr bezahlt, der hat eine Minusrechnung. Der wenig verbraucht hat, kriegt dieselbe Summe zurück, 75 Euro oder 100 Euro. Und dann hat man einen schönen sozialen Ausgleich. Wir leben aber in Deutschland. Die Frage ist, wie kommen wir ans Geld? Und da hat der Habeck auch was zu gesagt.
Das ist nicht trivial, weil wir in Deutschland, anders als in anderen europäischen Ländern, keine einheitliche Schnittstelle von Bürgern und Staat haben. Das Geld geht trotzdem zurück. Großes Indianer-Ehrenwort.
gibt das Finanzamt. Also das ist die Schnittstelle, ja, es die gibt der Staat aber, zu jedem Bürger hat.
Ja, aber genau das ist ja nicht Sinn der Sache, dass man einfach weniger Steuern bezahlt, sondern man möchte ja auch wirklich ein Geld überwiesen bekommen. Das ist ja auch sozusagen ein pädagogischer Effekt.
Mit dem Wohngeld, nehmen Sie mal den anderen Fall. Wir haben jetzt über Benzin und Verkehr gesprochen. Wir werden ja im Wohnen das Gleiche erleben. Da kommen ja einige auf die Idee, man müsste dann die Mietpreise deckeln oder festhalten. Das ist natürlich völlig kontraproduktiv, denn es muss ja irgendwo finanziert werden, diese energetische Gebäudesanierung bei allen Fördermaßnahmen. Und dann wird man gucken, dass das im Wohngeld, das ja ein bewährtes Instrument ist, entsprechend stärker berücksichtigt wird. Also wir haben ja Instrumente und das würde Ihr Problem dann auch lösen, da Sie ja nach der individuellen Bedürftigkeit und Belastbarkeit gefragt haben.
Die Intention ist aber, den Bürgern Geld zurückzugeben. Das kann man in anderen Ländern machen. In Deutschland gibt es das tatsächlich nicht. Es gibt keinen Weg, keine Kontonummernsammlung, wo man sagen kann, du bekommst das Geld zurück. Wenn man eine Behörde dafür schafft, haben Ökonomen ausgerechnet, kostet das einen dreistelligen Millionenbetrag. Dann haben wir eine Gleichstellungsbeauftragte, einen Betriebsrat und alles dabei, nur um dieses Geld zurückzuzahlen. Also im Rheinland sagt man linke Tasche, rechte Tasche. Ist das dann noch sinnvoll? Indianer in eurem Wort ist ja sehr mutig von Herrn Habeck, das so zu nennen mittlerweile. Ist das überhaupt sinnvoll?
Also schauen Sie, ein Klimaschutz, der nicht wirkt, den braucht man nicht. Gleichzeitig darf man aber auch die Leute nicht überfordern. Darum geht's. Wir haben den Vorschlag gemacht. Ich höre jetzt immer von anderen, das geht nicht, jenes geht nicht. Ich würde mal gern einen Vorschlag hören, wie wir die Ziele bis 2030 erhöhen. Unsere Umweltministerin hat gerade vor kurzem festgestellt, dass wir bis 2030 die Ziele nicht erreichen werden. Wenn man das extrapoliert auf 40 und 45,
sind wir noch weiter. Wir reden jetzt gerade über den Ausgleich.
Wir reden über den Ausgleich, wie das Geld
wieder ankommt. Und ich sage Ihnen,
das
Klimageld ist das eine, das andere, das haben wir über den Bundesrat, Bundestag und Bundesrat mit beschlossen. Das ist die Pendlerpauschale, damit die Pendler da einen Ausgleich haben. Das andere ist die EEG-Umlage. Man könnte die EEG-Umlage noch weiter senken. Ja,
aber das ist doch der Punkt, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht. Die Stromkosten senken für alle Bürger, ist für jeden wirksam. Das ist die EEG-Umlage, unsere auch, die EEG-Umlage weg. Und die Pendlerpauschale, da sind wir der Meinung, wir müssen Belastungen dort kompensieren, wo sie entstehen. Also nicht über alle verteilt, sondern der Pendler, logischerweise, der auf seine Mobilität angewiesen ist, der muss dann gezielt mit der Pendlerpauschale entlastet werden. Und unser Vorschlag ist, die Pendlerpauschale zu dynamisieren. Also beispielsweise 10 Cent mehr an der Tankstelle heißt 1 Cent mehr Pendlerpauschale. Und
Frage, wie machen Sie das mit der EEG-Umlage? Das sind derzeit 16 Milliarden, steigt auf 19, blieb dann bei etwa 18 Milliarden, die Sie in den Bundeshaushalt übernehmen wollen. Das hat Olaf Scholz letztens vorgeschlagen. Sie sagen jetzt das Gleiche. Ich höre es bei den Grünen auch. Also wir nehmen diese 15, 16 Milliarden aus der direkten Belastung der Bürger weg in den Bundeshaushalt. Nur können Sie mir mal sagen, wie Sie das mit der Schuldenbremse machen? Erhöhen Sie an einer anderen Stelle die Steuern oder kürzen Sie irgendwelche Ausgaben? Also ich meine, das ist ja der Punkt. Wir sind in der Klimapolitik, und das ist ja der Entscheidende, den auch Frau Brünger anspricht, in einem Politikthema oder Feld, das so überragend ist, dass es alles betrifft und die Interdependenzen beachten muss.
Was sind Interdependenzen?
Die gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Politikfeldern. Ich kann da nicht mehr in Silos denken. Ich kann nicht mehr die EEG-Umlage für sich betrachten. Die hole ich in den Bundeshaushalt. Und da, guck mal an, geht's gar nicht, weil wir ja die Schuldenbremse haben und da müssen wir die Steuern erhöhen oder sonst was kürzen. Wo finden Sie denn im Augenblick 16 Milliarden, die Sie beim Bundeshaushalt als Gegenfinanzierung
rausholen? Der Vermittlungsausschuss hat festgehalten, aus den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung.
Und Herr Uyter, Sie wissen doch auch, wenn wir jetzt sparen, wenn wir jetzt nicht investieren, dann wird es das am Ende viel, viel teurer kommen.
Ich bin ja für investieren.
Und deswegen,
ich frage ja nur, bewusst Herrn Blume, weil der die Schuldenbremse ja unbedingt halten will.
So, und jetzt ist die Zeit, wo man investieren muss. Jetzt ist die Zeit, wo man sich gegen diese Klimaveränderung wappnen muss und dafür sorgen muss, dass CO2, dass die Treibhausgase runtergehen. Und dafür sind einfach Investitionen nötig. Die können wir uns jetzt nicht sparen und dann sagen, sorry, ging gerade mit
dem Haushalt. Dann müssen wir an die Schuldenbremse ran. Das kriegen wir finanziell. Finanziell so nicht geregelt. Die 100 von Milliarden, die wir dafür brauchen, für die beispielsweise die verschiedenen Netzsysteme, ob das im Digitalen, ob es im Energiebereich ist, ob es im Wasserstoff, in Leitungsnetzen ist, die Zuführung, die wir da irgendwo organisieren wollen für die Unternehmen.
Die SPD hat ja einen Plan dafür vorgelegt.
Ja. Muss das in einem Investitionsfonds dazugestellt werden? Und dann muss man auch sagen, dass das zumindest neben die Schuldenbremse gestellt. Ich will nur auch darauf hinweisen, dass wir verschiedene Konflikte zu lösen haben, wenn wir insgesamt das Problem angehen. Ich bin ja völlig bei Ihnen bei den Investitionen.
Frage.
Völlig bei Ihnen.
Ja. Schuldenbremse hat ja die Intention, nachfolgende Generationen, also Sie, nicht mit einem riesen Schuldenpaket zu belasten. Hüther sagt, beides geht nicht. Wir werden die Schuldenbremse nicht halten können, wenn wir wirklich sinnvoll und mit der Härte in den Klimaschutz einsteigen, wie es nötig wäre. Sie haben die Wahl. Schuldenbremse?
Ja oder nein?
Oder haben wir Klimaschutz, der teuer wird?
Also lassen Sie mich vorab sagen, ich bin 19 Jahre alt.
Das ist eine
alt,
Politikerantwort, lassen Sie mich vorab sagen.
Nee, ja, von mir aus. Ne? Ich bin 19 Jahre, ich habe gerade angefangen zu studieren. Ich bin Klimaaktivistin. Natürlich brauchen wir Investitionen. Und das ist total klar. Und so wie ich das verstehe, ist die Schuldenbremse da auch nicht haltbar. Und ansonsten würde ich das aber auch gerne an PolitikerInnen an der Frage wieder zurückgeben. Ich glaube nicht, dass ich und andere junge Menschen, Millionen junge Menschen auf der Straße da die konkreten Konzepte für alles vorlegen müssen. Mhm. Das ist genau das, warum wir hier sind. Das ist genau das, warum Bundestagswahlen sind, von denen ich mir mehr erhofft hätte, habe ich gesagt. Aber was klar ist, wir müssen wahnsinnig viel investieren, damit wir daraus kommen, wegen dieser Kostenabwägung. Das wurde ja eben schon gesagt, wie viel kostet das, wenn wir Klimaschutz nicht machen oder wie viel kostet das, wenn wir Klimaschutz machen? Das ist auch eine finanzielle, das ist auch eine ökonomische Frage. Das wird ja auch den Haushalt wahnsinnig viel kosten, wenn wir jedes Jahr Gelder da rein investieren müssen, mit dieser Klimaveränderung umzugehen. Und wenn wir da Geld rein investieren müssen, um jetzt zum Beispiel die ganzen Schäden, die bei mir zu Hause in Nordrhein-Westfalen entstanden sind, wieder auszugleichen. Und da ist das eine ökonomische Kostenabwägung und es kommt am Ende raus, dass es einfach viel, viel günstiger ist, wenn wir jetzt die Gelder in die Hand nehmen, als wenn wir diese Kosten in die Zukunft verlagern.
Sie haben gesagt, Sie sind 19, Sie sind Aktivistin, Sie dürfen seit einem Jahr wählen. Ich höre Ihnen mit großer Aufmerksamkeit zu und frage mich gerade, haben Sie Ihre Wahlentscheidung eigentlich schon getroffen?
Gute Frage. Nein. Weil ich wirklich jeden Tag noch darauf warte, dass eine der Parteien, die antritt, kommt und sagt, wir legen das Wahlprogramm neu auf. Wir haben uns verkalkuliert, wir haben Fehler gemacht. Und jetzt mit dem, was wir jetzt noch mal gehört haben, die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, der neue Bericht vom Weltklimarat, gerade die Nachricht, dass die Emissionen in Deutschland in diesem Jahr stärker steigen als in den letzten 30 Jahren. Ich warte darauf, dass Politiker kommen und sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür. Und wir passen unser Wahlprogramm an die klimapolitische Realität an. Und das ist nicht passiert.
Sie haben noch vier Wochen, um das zu tun.
Bei uns steht 1,5 Grad als maximales Klimaziel steht da drin im Programm. Das kann man übrigens nachlesen.
Das finde ich total schön und das steht, glaube ich, die anderen Parteien würden das jetzt wahrscheinlich auch nicht dementieren, dass sie auch für dieses Ziel sind. Und trotzdem ist dann das am Ende diese Frage von, naja, wie viel Tonnen CO2 landen in der Atmosphäre und auch Sie haben dafür, und das kann man, glaube ich, bei Ihnen im Programm auch wirklich loben, Sie sind die Partei, die ein CO2-Budget festgelegt haben, aber ein viel zu hohes. Also so, da haben auch Sie wieder das falsche Ziel gesetzt. Und wenn Sie damit rechnen, dann sind natürlich die Maßnahmen am Ende schön und gut.
Also aber die prügeln uns alle gerade dafür, dass wir viel zu weit gehen. Aber
Frau
geschenkt.
Brünger, vielleicht geschenkt. Darf ich
bei den, einen bei Punkt den dazu vielen sagen, Menschen, zu den Schulden,
die in diesem Jahr vor der Wahl stehen, das kleinere Übel zu wählen. Das scheint ja für viele Menschen ein Problem zu sein. Ja,
es gibt, glaube ich,
selten, nein, und es geht aber nicht darum, nur das kleinere Übel zu wählen. 100%
mit einer Partei,
sondern es geht darum, dass man als Bevölkerung, dass die Menschen anerkennen, die Verantwortung in der Demokratie geht eben darüber hinaus, nur zur Wahl zu gehen. Und ich hoffe so sehr, dass viele, viele Menschen ihre Wahlentscheidung danach treffen, welche Partei bietet die besten Klimaschutzkonzepte. Und gleichzeitig geht es aber auch darum zu sagen, wir sind eben die Menschen, wir sind die Bevölkerung, wir müssen von den Parteien einfordern, was wir erwarten. Und da ist es dann eben nicht nur die Wahl, sondern da sind dann auch Sachen wie Demonstrationen, wie Proteste. Da geht es darum, sich aktiv an Politik zu wenden, nicht inaktiv zu sein. Und da braucht es wirklich jeden Einzelnen von uns, weil ohne uns auf den Straßen, da wird nichts passieren. Das ist das, was ich aus 2,5 Jahren Klimaaktivismus, aus 2,5 Jahren auf der Straße mitgenommen und gelernt habe.
Parteien mobilisieren Wähler.
Sie sagen, wenn ich darf.
Darf ich es abschließen? Ich möchte noch ein weiteres Kapitel machen. Und Sie aktivieren Demonstranten. So hat jeder eine Botschaft hier in dieser Runde. Und es geht um die Wähler, um Zuschauer, die Brigitte Büscher im ganzen Land zum Thema Klimaschutz befragt hat. Hast du da eigentlich eine Resonanz gespürt, die sich ein bisschen danach unterscheidet, wie weit man weg ist vom Flutkatastrophengebiet?
Ja, wir haben ja auch Aachen gewählt und haben gedacht, da sind wir sehr nah dran an diesen Flutgebieten. Aber Aachen war unsere letzte Station in dieser Reise. Und wir haben begonnen in Sachsen-Anhalt, in Naumburg an der Saale. Und ich hatte so ein bisschen die Erwartung, ja, wie wichtig ist denn dieses Thema für die Menschen dort? Und wenn man komplett offen fragt, wie wichtig ist dieses Thema für sie, das war wirklich ganz oben. Und das war das wichtigste Thema für die. Und wenn man die Leute auch ein bisschen weiter verwickelt hat in Sachsen-Anhalt, hat man auch gemerkt, dass es auch Substanz hat auf jeden Fall.
Genau. Was ist heute los?
Ja, heute ist es eigentlich auch so, auch wenn vielleicht nicht alle so nah dran wohnen an diesen harten Bildern, dann merkt man schon, dass es ein Thema ist, das man nicht mehr wegdiskutieren kann. Barbara Schmidt hat geschrieben, langsam müsste es doch jedem klar sein, dass die Natur gut ohne uns leben kann, wir aber nicht ohne die Natur. Das hier ist die Meinung von Jan Krichelhoff. Er sagt, wir sind im Wahlkampf. Das ist die Zeit der großen Worte und da geht es um Vertrauen. Und all die Menschen, die sich da jetzt bewerben, die haben eben auch schon mal Politik gemacht. Und dann schreibt er, leider hat sich keine Partei mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Der Leidensdruck muss wohl noch viel größer werden, bis Deutschland endlich innovativ und handlungsfähig wird und macht einen Vorschlag, Digitalisierung hilft dabei. Ja, was ist wirklich, was können wir tun und sind wir nicht sehr klein in Deutschland? Wir hatten dazu auch einen Anruf, auch unsere Zuschauer rufen uns wieder an. Frau Falk aus Nürnberg hat es getan. Wir in Deutschland meinen immer, wir wären ganz weit vorne, aber das Thema muss weltweit auf die Agenda. Und dazu auch eine Meinung von Klaus Baumann, der klingt, würde ich sagen, etwas skeptischer. Er schreibt, Deutschland trägt nur etwas mehr als lächerliche 2% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Selbst wenn wir ab morgen gar kein CO2 mehr emittieren, würde das nur minimale Auswirkungen auf das Klima haben.
Ja, das hört man ja öfter. Du hast aus Neuburg, glaube ich, auch solche Stimmen mitgebracht. Wir haben das schon mal angesprochen. Es geht um den Planeten. Da sind wir eine Insel. Klar. Was ist eigentlich mit den anderen? Und das hört man öfter hier. Komm.
Na? Im Moment können die Chinesen ihre Wirtschaft pushen, wie sie wollen. Ich denke, da muss man sehr aufpassen, dass die Chinesen da nicht wirklich die Erde ausbeuten und sich selbst dabei eigentlich nur die Taschen voll macht.
Ist es richtig, dass Deutschland so eine Vorreiterrolle einnimmt?
Nein.
Warum nicht?
Ich war schon überall auf der ganzen Welt. Ich weiß, was da gespielt wird. Also wenn man nach Thailand oder so schaut, was die Plastik da ins Meer schmeißen, oder da brauchen wir jetzt da nicht so einen Aufstand machen.
Herr Blume, was antwortet der Bayer dem Bayern?
Ja, eine interessante Perspektive. Und ich glaube, man muss auch solche Perspektiven ernst nehmen, weil es schon zeigt, wir müssen es am Ende schaffen, alle mitzunehmen. Ich glaube, die Perspektive ist richtig. Wir haben nur eine Welt und wir haben als Deutsche vielleicht auch eine besondere Verantwortung, weil wir mehr finanzielle Möglichkeiten haben, weil wir andere technologische Möglichkeiten haben, dann ist es nicht verboten, voranzugehen. Photovoltaik ist heute schon öfters besprochen worden. Wir haben es leider nicht geschafft, in Deutschland die Photovoltaik auch industriell für uns selbst zum Erfolg zu machen mit vielen Arbeitsplätzen. Aber ich war vor ein paar Jahren mal in Indien, da wirst du begrüßen und die sagen, danke, dass ihr die Photovoltaik vorangebracht habt. Das war quasi Weltentwicklungshilfe, wenn man so will.
Nochmal zu dem
soll
Punkt.
Heißen,
ja,
soll
Grün
heißen,
feiert sich gerade
alles, was wir machen hier in Deutschland, hat natürlich auch Signalwirkung. Wir müssen nur unsere Möglichkeiten wissen. Aber ich würde nochmal darum bitten, dass wir es am Ende klug machen, dass wir auch sicherstellen, dass wir nicht einen Beitrag dazu leisten, dass Produktionen dann verlagert werden, dort, wo es vielleicht nicht so genau hingeschaut wird beim Thema CO2-Ausstoß. Da hätten wir am Ende nichts gekonnt. Deswegen ist wichtig, europäisch und international den Rahmen abzustecken, auch Maßnahmen in anderen Ländern anrechenbar zu machen bei den nationalen Klimaschutzbemühungen. Das fehlt heute auch noch in den internationalen Übereinkommen.
Herr Hüther, Sie haben es ja eben schon mal angesprochen. Das hört man ja sehr häufig, dass man sagt, Sie haben gesagt, 80% fossile Energien werden weltweit verfeuert. Wir steigen da aus. Die Chinesen bauen Kohlekraftwerke. Macht das nicht mutlos? Der eine oder andere mag sich dahinter verstecken, aber manchen mag es auch den Mut nehmen.
Es muss eigentlich mutlos machen, denn wir haben ja auch Erfahrungen aus der internationalen Kooperation, wo wir mal etwas ganz toll hinbekommen haben, nämlich FCKW. Das war jenes
in Kühlschränken, jenes in Klimaanlagen.
Das man in den Klimaanlagen, in den Kühlschränken hatte. Und das Montrealer Protokoll von Ende der 80er Jahre hat eine klare Anreizstruktur definiert. Das heißt, den allen Beteiligten war klar, du hast was davon, wenn du von dieser Produktion abgehst, wenn du nach neuen Lösungen suchst, weil du beim Handel diskriminiert würdest. Der Unterschied zum CO2 ist, ich habe keine klaren Eigentumsrechte. Es ist nicht im Kühlschrank drin, sondern es ist halt ein globaler Effekt. Wir haben dieses Klima, wir haben schon die Vermächtnisse sozusagen früherer Jahrhunderte, der letzten zwei Jahrhunderte, wenn man genau ist, und müssen das jetzt anders verhandeln. Aber dafür müssen wir Logik hinkriegen und das, was eine Ökonomie dazu diskutiert wird, ist das Stichwort Klimaclub. Europa kann man schon als Klimaclub verstehen. Die Länder haben sich zusammengeschlossen und machen eine gemeinsame Klimapolitik mit dem gemeinsamen Emission Trading Scheme, also mit dem Zertifikatehandel. Und wir hatten jetzt eine historische Chance, glaube ich, die Amerikaner einzuholen. Wenn wir das schaffen, die Amerikaner und Europa zusammenzubinden mit einer klugen Logik in einen gemeinsamen Klimaclub, dann wird das für die Welt ein starkes Signal und dann werden die Chinesen nicht dran vorbeigehen können. Aber eine Voraussetzung hat es auch. Wir dürfen nicht so tun, als können wir mit den Amerikanern isoliert dieses Thema verhandeln. Wenn wir nicht unsere internationale Verantwortung breit verstehen, also auch im Bereich der Verteidigung unsere Zusagen einhalten, dann werden wir von anderen keine Zusagen in dem Thema bekommen. Die Amerikaner haben in vielen einzelnen Staaten, nehmen Sie Kalifornien, das dortige, die dortigen Regeln zum Klimapolitik, ganz moderne Standards, aber halt nicht staatsweit, also nicht bundesweit. Und wenn wir sie einbringen würden in einen solchen Klimaclub, Europa, USA, das würde ausstrahlen, Kanada wäre sofort dabei, das würde ausstrahlen auf Südamerika, das macht mich dann schon hoffnungsvoll. Also es gibt Überlegungen, es gibt Lösungen, die dahin führen, aber wir müssen etwas breiter denken. Auch hier gilt, man kann es nicht nur isoliert betrachten, auch Verteidigung ist ein Thema.
Mhm. Danke. Brigitte.
Ich komme nochmal zurück zu den Menschen, die wir ja auch auf der Straße getroffen haben. Und viele haben gesagt, ich würde ja gerne was machen fürs Klima, aber ich muss es mir auch leisten können. Und eine ähnliche Stimme bei uns im Gästebuch, Doris Schmidt, hat geschrieben, der normale Bürger zahlt immer mehr für Benzin, Strom und Heizung, von Entlastung keine Rede. So nimmt man Menschen nicht mit. Nicht jeder hat das Geld für E-Autos und Solardächer. Wenn man denn aber das Geld hat, dann gibt es vielleicht auch noch eine andere Hürde und die heißt dann vielleicht auch irgendwie Beantragung und Bürokratie. Noch eine Stimme aus dem Gästebuch, unsere Zuschauerinnen. Annette Hoppe sagt, sie sei 66 und hat noch geschrieben, mit Hippie-Mentalität und immer schön grün orientiert. Und dann wollte sie was machen und es war wohl nicht einfach. Ich wollte emissionsfrei heizen und habe mein Geld in eine Photovoltaikanlage plus Wärmepumpe investiert. Die Bürokratie war so schwierig und aufwendig, dass ich das alleine überhaupt nicht geschafft hätte.
Bürokratieabbau, das ist Platz 1 bei Herrn Laschet, wenn er gefragt wird nach seiner wichtigsten Agenda. Hat er recht, Özdemir, Herr Blume? Wenn es zum Beispiel um Anträge geht, können wir das vereinfachen?
Das gehört dazu, genauso wie wir die Abstandsflächen beim Wind reduzieren müssen. Wenn wir das ernst meinen mit 100% Erneuerbaren, dann braucht es den Turbogang bei Onshore-Windenergie, Offshore-Windenergie, Photovoltaik,
sonst schaffen wir es. Hier geht es ja darum, was man an Zetteln, an Anträgen, an Ämterstempel abholen muss, bevor man so ein Ding auf dem Dach hat. Und wenn das eine Frau aus dem Leben
schafft,
ohne Beratung, ist ja was falsch.
Also ich bin da selber durch, es ist kompliziert, die Förderprogramme.
Haben Sie was am Dach oder wollen
wir wissen? Die der Bund aufgelegt hat, die sind super, aber das sind natürlich solche Papierstapel und dann brauchst du da noch ein Gutachten, wenn du eine Wärmepumpe hast.
Wer hat das denn für Grundwasser, Sie
gemacht? Ja, Fachleute natürlich, weil du das selber definitiv nicht machen kannst, aber ehrlicherweise baut sich auch nicht jemand selber die Wärmepumpe ein, sondern da hast du natürlich dann entsprechende Handwerkerbetriebe, die das übernehmen.
Mhm. Bringt dir. Das war's?
Wir haben noch ganz viel über Auto, aber ihr habt schon so viel darüber geredet.
Gut. Ja, komm, reden wir noch mal über Auto. Das ist...
Das ist auch sinnvoll.
Das ist sehr schön hier. Wir haben einen neuen Bildschirm. Da steht, hier ist das neueste Windows-Funktionsupdate. Das haben die zu Hause. Ich habe das hier auch. Der will jetzt ein Update machen. Deswegen kann ich das nicht abdrücken. Wir haben hier eine Frage. Ja, warum soll es uns anders gehen als Ihnen? Ja. Ich werde jetzt mal neu starten. Ihr kriegt jetzt einen Schreck und startet ihr doch bitte mal die kleine Beta ein, weil hier dreht sich jetzt wieder so ein Rädchen, wo es darum geht, dass eine Zuschauerin fragt, sag mal, alles kriegt ihr hin, aber kein Tempolimit.
Überall in Europa gibt es ein Tempolimit. Nur hier in Deutschland gibt es das nicht.
Mit dem Tempolimit, das wäre schon nicht schlecht. Das würde ich schon gut finden. Es muss nicht immer gerast werden. Man kommt ja auch im vernünftigen Tempo zum Ziel.
Frage an die Runde.
Warum, liebe Politiker, schafft ihr es nicht, das Tempolimit durchzusetzen? Das ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Herr Blume, Sie könnten ja Frau Appenroth aus Naumburg sagen, da müssen Sie die Grünen wählen, dann kommt's.
Ja, weil wir es gar nicht durchsetzen wollen. Ich glaube, wir haben jetzt den ganzen Abend über Klimaschutz geredet. Und die Idee eines Tempolimits, die ist bestimmt 30 Jahre alt. Der Beitrag, den das Tempolimit zum Klimaschutz leisten kann, ist so minim, dass alles, was wir heute diskutiert haben, deutlich größer. Und vor dem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass uns bessere Dinge einfallen. Im Übrigen, das wissen Sie, haben wir heute auf den deutschen Straßen, auf den meisten Straßen inzwischen Geschwindigkeitsbeschränkungen, situationsangepasst, Wechselbeschilderungen bei Unfallschwerpunkten sowieso. Das heißt, dass Deutschland automatisch das Land der unbegrenzten Geschwindigkeit ist, stimmt ja nicht. Da hat sich auch in den letzten 10 Jahren unheimlich viel getan. Und vor dem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass wir innovativere, bessere Lösungen des 21. Jahrhunderts...
Es bringt nur 1,2% der Mobilitätsanteil.
Es sind 2 Millionen Tonnen CO2.
Es sind 1,2% des Mobilitätsanteils. Ja. Aber
2 Millionen Tonnen CO2, das entspricht ungefähr dem innerdeutschen Flugverkehr.
Aber jetzt, schauen Sie, Herr Özdemir, wie ist das mit dem Elektrofahrzeug?
Wir haben jetzt den ganzen Abend heute Abend geredet.
Wie ist das mit dem Elektrofahrzeug?
Wir müssen es machen.
Erklären Sie es mir nur schnell. Ja, mit dem Elektrofahrzeug, wo kommt da
die Belastung her? Sage ich Ihnen gleich. Das ist sogar ein Argument für mich.
Ist das auch betroffen von der Geschwindigkeit?
Nee, es gab Grüne, der Kollege Janicek, der hat immer gesagt, also Tempolimit, aber nicht für E-Fahrzeuge zum Beispiel.
Ja? Ich sage Ihnen gleich was dazu. Das ist ein super Argument. Also Tempolimit, 2 Millionen Tonnen CO2-Einsparung, entspricht ungefähr dem innerdeutschen Flugverkehr. Jetzt haben wir uns heute Abend die ganze Zeit unterhalten, was man machen könnte. Das könnte man sofort machen, würde CO2 einsparen, den Verkehr flüssiger machen. Und Sie sind doch sonst immer jemand, der, denke ich, richtigerweise das Ohr bei der Polizei hat. Die Gewerkschaft der Polizei sagt in NRW, wir wollen das, weil es auch zusätzlich
selbst die Zahlen der ADAC sagt, muss man drüber reden.
Ja, und jetzt komme ich zu dem Argument Elektromobilität. Elektromobilität ist doch ein super Argument für ein Tempolimit. Sie tun was für die Reichweite. Sie sind doch hoffentlich auch, BMW sagt es auch, dafür, dass wir automatisches Fahren stärken. Denken Sie doch an die Algorithmen. Das wird doch viel einfacher,
wenn wir Tempolimit haben. Da bin ich ja dabei. Da werden doch viel klügere Dinge kommen als ein generelles Tempolimit, oder?
Also ich glaube, es ist einfach, also die ganze Sendung, weil es sind immer wieder Argumente aufgekommen von wegen Klimaschutz, wie teuer wird das, das darf doch jetzt nicht so viel kosten. Jetzt haben wir ein Instrument, das kann man sofort umsetzen, das ist kostenlos und dann wehren sie sich dagegen. Und dann ist das natürlich eine große Diskrepanz, wie sie jetzt mit der Union dastehen und nach 16 Jahren Regierung die ganze Zeit erzählen, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, bei der SPD ist das ja auch ähnlich, wenn ihr uns jetzt nochmal wählt, dann wird das jetzt plötzlich alles anders. Aber gleichzeitig ist das so eine Blockade dann bei den einfachsten Dingen und so eine, also da fehlen einem dann auch irgendwann so die Worte, wenn das immer nur so, wenn das so wirkt, als würde es am Ende irgendwie schon darum gehen, einfach keinen Klimaschutz zu machen. Also, da würde man sich da wirklich einfach nur gegen wehren wollen.
Aber ich möchte jetzt nicht mit CDU und CSU in einen Topf geworfen
werden. Also das wollte ich auch gar nicht sagen, dass sie da die gleiche Partei sind, aber gleichzeitig muss man natürlich trotzdem auch sagen, dass sie gerade immer versuchen, sich da so draus rauszureden, zu sagen, dass eigentlich ja doch die Union schuld ist und man muss ja sagen, sie haben unfassbar viele Jahre mitregiert. Sie sind eine Partei, die sich immer noch gegen den CO2-Preis massiv wehrt.
Ich habe ihn durchgesetzt, den CO2-Preis.
Also, aber jetzt
Sie
regieren in Mecklenburg-Vorpommern, wo jetzt gerade eine neue fossile Infrastruktur gebaut wird, um Gas aus Russland nach Deutschland zu importieren, wo klar ist, dass wir das nicht für unsere Energieversorgung brauchen. Und das ist natürlich eine große Blockade. Und ich finde, da kann man auch sagen, dass das unglaubwürdig ist. Sie haben auf dem Papier keine neuen Konzepte. Sie haben nicht die Konzepte.
Das stimmt.
Wie wollen wir 1,5 Grad einhalten? Und sie stellen sich so dar, als würde das aber jetzt durch eine simple Wiederwahl irgendwie dann doch passieren. Und ich frage mich nur, warum sollten Bürger ihnen da vertrauen? Also ich würde mir das ja wünschen. Und ich würde mir wünschen, auch von einer SPD, die sagt, wir sind die soziale Partei. Ich würde mir wünschen, dass sie diese soziale Krise, Klimakrise ernst nehmen. Aber das sind eben in den letzten Jahren und auch momentan ganz, ganz viele Enttäuschungen, die wir
Sie können doch nicht mit einem Federstrich alles beiseite wischen. Nur ein Satz. In einem Federstrich alles beiseite wischen, was der Bundestag, der Bundesrat in den letzten 4 Jahren beschlossen hat. Das erste Klimagesetz gerade vor wenigen Wochen.
Das erste Klimagesetz, was dann vom Verfassungsgericht wieder eingeführt wurde.
Vor wenigen Wochen ein Riesenpaket, Frau Schulze, mit 8 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Bitte.
Herr Blume, also wir haben ein Klimaschutzgesetz vorgelegt. Das hat bis 2030 Bestand gehabt und jetzt das Gericht hat uns gesagt, wir dürfen auch noch sollen weitergehen. Das haben wir gemacht. Das war in meinem ersten Entwurf auch drin. Wir haben einen klaren Plan bis 2045. Wichtiger ist aber noch, die SPD hat einen Plan vorgelegt, wie wir das jetzt auch erreichen. Indem wir eben mehr Ladesäulen ausbauen, indem wir die erneuerbaren Energien voranbringen, indem wir der Industrie helfen, CO2-frei zu werden, indem wir ein Tempolimit
einführen
als einen kleinen Beitrag.
Sie merken, es geht aufs Ende der Sendung.
Ja, aber
damit anfangen, muss ich Blume und Herrn Özdemir auch die Gelegenheit geben. Ich neige zum Persönlichen neuerdings. Herr Hütter, wenn Sie sehen, was Frau Brünger heute vorgebracht hat, und Fridays for Future gibt es ja schon ein bisschen länger. Sie sagt, sie findet nicht wirklich was Bissfestes in dem Parteiprogramm. Aber muss man nicht auch sagen, dass auch diese Bewegung dazu beigetragen hat, neben dem, was die Natur durch Katastrophen auf die Tagesordnung gesetzt hat, dass heute so darüber diskutiert werden kann und dass es einen Wettstreit darüber gibt, wer grün ist, originalgrün, neugrün oder schon immer grün. Ist das nicht auch ein Verdienst von
den Medien? Zivilgesellschaftliches Engagement ist Teil der demokratischen Ordnung. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber dann müssen wir wirklich in Handlung kommen. Und das ist ja das, worüber wir heute diskutiert haben. Aber
da
was
haben wir
heute so diskutieren,
meine Frage war,
ich stimme Ihnen ja auch zu. Ich sehe das ja auch so. Nur die Transformation ist manchmal nicht so leicht, wirklich in die Handlung.
Und dann habe ich eine Schlussrunde. Ich muss heute sehr pünktlich fertig sein. Die Grünen, das haben wir schon gehört, wollen nach der Wahl 1 Million Lastenfahrräder fördern. Stellen Sie sich vor, Sie müssten mit einem anderen Gast aus dieser Runde so ein Lastenfahrrad bewegen. Wen nehmen Sie mit und wer sitzt vorne im Kasten und wer fährt? Ich fange bei Ihnen an, Herr Özdemir.
Hier in der Runde.
Sie müssen einfach zur Runde. Ja, Lastenfahrrad.
Fridays for Future.
Und wer sitzt im Kasten, wer lenkt?
Das diskutieren wir nach der Sendung aus.
Oh, schwach. Wer fährt, wer sitzt im Kasten?
Also ich trete gern. Ich fahre in Berlin Fahrrad, ich trete gern.
Dann lenken ist es ein E-Lastrad?
Also keine Sorge, es kostet 6.500 Euro. Also Lastenfahrräder gibt es bis 8.000 Euro.
Würde ich Ihnen deswegen raten, ein Lastenfahrrad
als
Pedelec nehmen. Sonst haben Sie
jetzt werden Sie aber nicht uncharmant. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, wenn Sie nach dem E-Antrieb fahren.
Ja, ich finde, das ist die beste Farbe, die heute im Raum ist.
Blau. Ja. Und wer fährt, wer sitzt?
Ich fahre und wir werden durch den Wind der Straßen von Berlin geweht und das wird lustig.
Und wen nehmen Sie mit? Wer fährt, wer sitzt?
Ich habe ein Lastenfahrrad, was ich im Moment auch sehr, sehr viel fahre, weil ich das im Wahlkampf nutze, als Wahlkampfgefährt.
Was haben Sie dafür bezahlt? Die Dinger sind ja echt nicht billig.
Nee, das ist, aber wie das im Wahlkampf so ist, kriege ich das für den Wahlkampf zur Verfügung gestellt von jemandem, der das unterstützt.
Ach, dass wie praktisch ist das?
Ja, das ist, aber damit kann man eben auch zeigen, dass das geht und was sich in der Stadt alles noch verändern muss. Und ich würde gerne mit Frau Brügger fahren, weil ich würde das gerne noch mal weiter ausdiskutieren, wer eigentlich was tut und wo wir weiter vorangekommen sind. Da sind wir jetzt nicht richtig.
Das heißt, Sie sitzen im Kasten, damit Sie besser diskutieren können?
Nö, ich würde treten. Also damit wir auch richtig reden können, trete ich dann gerne.
Blome, ich bin sehr gespannt. Lastenfahrrad, wen nehmen Sie mit?
Also Sie sind herzlich eingeladen, Herr Plassberger.
Ich stehe überhaupt nicht
zur Diskussion.
Gottes Willen, nein.
Also wer solche Themen aufbringt, der...
Aus dieser Runde.
Ja, dann vielleicht doch den Cem Özdemir. Wir haben sicherlich das ein oder andere zu erzählen und ich würde ihn dann strampeln lassen.
Gut. Schwarz-grüne Rollenverteilung, Frau Brügger. Lastenfahrrad.
Ich unterhalte mich gerne mit all Ihnen nochmal. Ganz ehrlich, am liebsten freue ich mich natürlich darüber, wenn Sie irgendwie bei Ihnen in Ihren Büros den Job machen. Und wenn Sie das gemacht haben, nehme ich Sie alle, packe ich Sie alle vorne rein und fahre Sie mit zur nächsten Klimademo.
Okay. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für diese engagierte Diskussion. Faktencheck haben wir einiges zu checken, so morgen, später Vormittag. Danke an diese Runde, auch für diese Schlussrunde. Und wir machen jetzt gleich weiter bei den Tagesthemen mit Karin Mioska. Sie sind dran in Hamburg.